Disco 80, dein Podcast über die 80er Jahre, wird präsentiert von Zilo.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Disco 80, dem besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute wieder einen speziellen Gast, und zwar... Er wurde mit Monster 83 zu Deutschlands bekanntestem Hörspielautor, hat für die drei Fragezeichen geschrieben, aber auch in einer Videothek gearbeitet und ist seit einigen Jahren zudem Spiegel-Bestseller-Autor. Und sein neuester Roman Düster spielt im Jahr 1987. Und deswegen ist er hier bei uns. Herzlich willkommen, Ivar Leon Menger.
Hallo ihr beiden. Hallo Christian, hallo Thomas.
Hallo.
Hallo.
So, wir haben uns ja auf der Kriminale schon häufiger gesehen, auch mal das eine oder andere Bier zusammen getrunken, und insofern bietet es sich ja sehr an, dass du als Autor, der teilweise auch in den 80er Jahren unterwegs bist, hier bei uns im Podcast bist. Jeder bei uns stellt sich ja vor mit zwei Wahrheiten und einer Lüge, und am Ende des Podcasts erfahren wir dann, was Wahrheiten und Lüge waren. Also, Ivar?
Okay, dann fange ich an. Ich gehe aber von den 80ern in die 90er Jahre. Und beginn mal 1992. Da war ich nämlich auf einem Konzert von Nina Hagen in einem ganz kleinen Club im Steinbruchtheater bei uns in der Ecke. Und ich stand an der ersten Reihe vor der Bühne, und die ist nur so im Steinbruchtheater nur so 30 Zentimeter erhöht. Also ich war so mit Nina Hagen direkt auf Augenhöhe und wir waren ungefähr nur einen Meter voneinander entfernt. Und sie hat gesungen.
Das will keiner.
Ja, das geht ja noch weiter, weil plötzlich hat sie mich direkt ins Gesicht angespuckt.
Okay.
Ein Jahr später, 1993, habe ich Thorsten Fenslau getroffen, den Macher von Culture Beat, und ich sollte ein Cover für ihn machen. Und da war ich natürlich total super aufgeregt, und das hat dann geklappt. Dann hat er gesagt, ja, mach das Cover. Aber zwei Tage später ist er dann tödlich verunglückt.
Okay.
Aber dafür hat im Jahr 1991 Angela Merkel meinen Namen gerufen auf einer Preisverleihung für die beste Werbeanzeige des Jahres. Und Angela Merkel wollte mir den Preis überreichen, obwohl ich erst 18 Jahre alt war und bei dem Wettbewerb überhaupt nicht mitgemacht habe. Das waren meine drei Geschichten.
Okay.
Viel Spaß beim Entscheiden, was gelogen ist.
Okay, also okay. Nina Hagen, okay. Thorsten Fenslau und Angela Merkel. Gut, ich bin gespannt.
Na gut, also ich denke, es gibt auch einige Leute, die Geld dafür bezahlen würden, dass Nina Hagen ihn ins Gesicht spuckt. Aber
es ist nicht so angenehm, sage ich schon mal.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn es denn dann wahr ist.
Ja, du hast ja Design studiert und auch als Werbetexter gearbeitet, oder? Hast du das in den 80ern schon gemacht, oder warst du da noch zu jung für?
Das war 90. Okay. Also deswegen mit den 90er. Die 80er waren komplett meine Jugend, Kindheit und Jugend. Und die 90er, da habe ich dann angefangen zu studieren und zu arbeiten.
Okay. Ja.
Arbeiten ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe ein schönes Interview gesehen mit dir. Und da bringst du eine Sache ganz, ganz schön auf den Punkt, weil du sagst, es gab eher so eine Entwicklung, wo du dann am Ende dieser Entwicklung sagen kannst, so, jetzt bin ich Hörspielautor, oder ich bin jetzt Autor. Vorher war ich ganz, ganz viele Sachen, immer was Verschiedenes, weil das geht mir in meinem Leben nämlich ganz genauso. Also ich konnte da jede Sekunde mitfühlen. Es dauert halt echt immer eine Zeit, bis man irgendwo ankommt, wo man sagt, ja, das ist jetzt mein Ding. Habe ich noch nicht geschafft, aber ich bin ja erst 57, deswegen, ich bin da bester Hoffnung, nachdem ich das Interview gesehen habe, dass ich auch irgendwann irgendwo ankommen werde.
Ja, dann bist du ja nur 4 Jahre älter als ich. Ja, bei mir war es so, ich habe Grafikdesign studiert, war Werbetexter, habe in der Videothek gearbeitet, war Hörspielautor, Hörspielregisseur, Fotograf und Verleger. Das bis dahin. Und in der Zeit wurde dann meine Tochter geboren. Und wir waren beim Geburtsvorbereitungskurs. Und alle haben gesagt, so, jetzt stellt euch mal vor, wie ihr heißt und was ihr macht. Und das war mir so unangenehm, weil alle nur gesagt haben, keine Ahnung, ich bin BWLer. Und ich habe dann sowas aufgezählt. Und alle, oh, das ist ja toll, du bist so ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich so, ja, aber ich will das nicht. Ich will auch nur sagen eine Sache. Ja. Und jetzt, seit 2022 oder 2021, bin ich ja Schriftsteller. Und jetzt da fühle ich mich tatsächlich zu Hause und sage, ja, ich bin Schriftsteller und sage nur das. Ja, das andere habe ich vorher gemacht, und es war auch wichtig, um vielleicht auch Geschichten zu erfinden. Aber ja, ich bin Schriftsteller.
Mhm. Ja, die schönste Geschichte ist ja dann immer die eigene Lebensgeschichte, die man erzählen kann, wenn man verschiedene Sachen macht.
Ja, das ist eine Achterbahnfahrt, meine eigene Geschichte.
Du bist ja in Darmstadt geboren. Ich nehme an, du bist da auch in der Gegend groß geworden. Wie war denn deine Jugend in den 80ern da? Darmstadt, da gab es so die Krone, ne? Das war so eine
Ja, natürlich.
Da war ich ein paar Mal, ja.
Du warst sogar in der Krone. Ach ja,
sehr ja, schön. Ja, ich bin in Ludwigshafen groß geworden. Das ist die weniger schöne Seite der Gegend.
Ja, nee, die Krone war 80er, 90er komplett eigentlich die Zentrale für die Jugend. Und ich habe auch jetzt bei YouTube einen Film gesehen über die 70er der Krone, wo die Punks dann auch kamen. Es war sehr, sehr spannend.
Wie war es bei dir? Was hat dich so geprägt in den 80ern?
Also geprägt hat mich, also angefangen klar, Neue Deutsche Welle. Das war, da war ich so, ich glaube, 10, 11, 12 mit Nena, Falco und allem. Aber dann so ab 14, wie ich dann in England, ich war dann jedes Jahr in England zum Sommer- und Sprachurlaub und habe da The Cure kennengelernt. Und The Cure war dann, das war eigentlich dann die ganze Zeit, bis in die 20er war ich eigentlich absoluter The Cure-Fan, ja. Mhm. Meine Eltern hätten mir nie erlaubt, dass ich mich auch so Gothic-mäßig mit schwarz gefärbten Haaren und so anziehe, aber gehört habe ich es ja.
Das ist aber schon sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen obskur, aber wo es ja in dem Zusammenhang schon wieder passen würde, ja.
Die dunkle Seite hat mich schon immer angezogen und deswegen auch die Musik und ich es klingt jetzt blöd, aber ich war in der Jugend auch tatsächlich eher so ein Außenseiter, hatte nur wenige Freunde und die waren auch alle Außenseiter. Und ich habe weniger mit Jungs rumgehangen, sondern eher mit Mädchen tatsächlich. Die haben für meinen Geschmack sowieso auch die bessere Musik gehört. Also da für die habe ich dann auch so wie House Martins und Tracy Chapman und so gehört.
Okay.
Weil ich habe auch keine Geschwister. Das ist natürlich auch so, weil sonst, wenn du ältere Geschwister hast, die können dir ja auch die Musik zeigen. Ist ja nicht so wie heute bei Spotify, dass dir was Schönes vorgeschlagen wird. Sondern du musst das dann immer suchen. Und Musik hat mich schon immer interessiert. Ich weiß noch, wie ich in Frankfurt gearbeitet habe. Und auf meinem Rückweg von Frankfurt nach Darmstadt bin ich immer an Egelsbach vorbeigekommen, am Mediamarkt. Und wirklich jeden oder jeden zweiten Abend nach Feierabend war ich da und habe CDs angehört und bin mit 2 oder 3 CDs rausgegangen. Ich habe, glaube ich, in dieser Zeit, in ich 5 Jahre Werbetexter war, glaube ich, 1200 CDs in meinem Regal gehabt und Bootleg-Versionen gesammelt. Das war schon meine Zeit.
Hast du dir das letzte Cure-Album mitbekommen jetzt so aktiv? Bist du noch interessiert an Musik? Hast du Zeit für Musik? Das ist natürlich
Musik ist für mich ganz wichtig. Ich bin jetzt tatsächlich eher auf Jazz und höre die ganze Zeit sehr, sehr viel Jazz. Aber es ist auch so, später, so ab 90ern, war ich auch ein großer Jamiroquai-Fan. Und da freue ich mich, weil Jamiroquai jetzt ein neues Album angekündigt hat. Aber es ist natürlich bei den ganzen Interpreten von früher, ist es tatsächlich schwieriger, das mitzubekommen, wenn du ihn jetzt nicht direkt folgst. Das ist ja was anderes als früher. Früher hast du ja dann, selbst wenn ich im CD-Laden oder im Plattenladen war, dann hast du ja gehört, da kommt im Monat was. Heute gibt es so viel, dass es immer schwieriger wird, wenn du nicht ganz gezielt sagst, was macht denn eigentlich Robert Smith zum Beispiel?
Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil es ist, eigentlich sollte man ja meinen, es wäre ganz einfach heute, sich über Social Media oder so, aber ich habe vor 10 Minuten zu Thomas gesagt, hast du eigentlich mitbekommen, dass es eine neue Yellow-Single gibt? Und das passiert einfach, ja, früher wäre das so ein großes Ereignis, also auch in meinem Leben gewesen, ne? Also ich fand auch Cure immer eine schöne Band. Ich habe sehr, sehr viel Cure gehört. Tatsächlich war dann auch ganz, ganz lange Zeit raus. Aber das letzte Album ist wirklich so fantastisch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie diesen kleinen, dicken Fossi-Bär da auf der Bühne rumhüpfen sehe und denke irgendwie so, okay, jetzt ist es auch der Neid der Besitzlosen, weil er hat ja auch noch Haare, auch wenn die jetzt eben von hinten nach vorne toupiert werden. Aber ich finde, das ist so ein toller Typ. Man möchte ihn in die Arme schließen und sagen, Robert, das ist alles nicht so schlimm, das wird wieder gut, die Platte werden auch alle geil finden, aber die ist so duster, das ist so schön, also weil das ist eigentlich, die geht wirklich so ein bisschen back to the roots, finde ich, diese Platte, und er scheißt auf alles, der macht da Intros, wo Spotify wahrscheinlich irgendwie klingt sich nach 12 Sekunden irgendwie aus, ja, und das Intro, das läuft nach 4 Minuten, fängt er an zu singen. Ja, das ist also, wenn du ein Management hast, die sagen dir, komm, geh nach Hause, mach doch nicht so einen Scheiß, Junge. Aber toll, also wirklich. Und das sind auch Sachen, die einfach Spaß machen. Ja, aber ich schweife ab, ja.
Nein, aber ich finde, da können wir ja kurz einsetzen. Es war ja auch genauso, A Forest und so waren genau die, das waren die Songs, die ich mochte, die so ein bisschen düster und ewig lange Intros waren. Und ich fand auch die Geschichte ja so toll zu A Forest, weil das ist ja, glaube ich, entstanden auf einem Konzert, weil sie waren die Vorband. Und sie wollten ihre Chance nutzen und haben gesagt, wir machen jetzt ein ewig langes Intro, damit wir länger auf der Bühne sind. Ich fand das, sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es Joy Division war, aber nee, das kann ja nicht sein. Er war, glaube ich, schon.
Das weiß ich nicht.
Aber Joy Division war, glaube ich, ein Vorbild für Robert Smith.
Definitiv, definitiv. Ja. Wie für viele andere auch, ne?
Ja,
also Kyo ist wirklich toll. Robert Smith hat auch übrigens einen der tollsten Sätze gesagt, die ich jemals gehört habe. Und er hat gesagt, ich hasse fröhliche Musik. Und es kommt auch für Kyo überhaupt nicht in Frage. Was soll ich denn da singen? I'm happy, fickt euch alle ins Knie.
Ja, wobei, aber Friday I'm in Love.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja.
Das ist richtig.
Aber ich fand es auch schön, weil das ist dann wie, wenn du eine Metalband hast, die plötzlich eine Ballade spielt. Das ist dann, das darfst du dann mal machen. Und es ist ja auch eine Entwicklung. Also wenn wir über Entwicklung reden, so wie Björk, das erste Album war auch großartig. Und dann ist sie ja immer künstlerisch geworden. Ja. Und ich glaube, jetzt hat sie ja ganz andere Fans als vorher. Weil das Album musst du dir erarbeiten, was sie da macht.
Ja, das stimmt, ja. Ja, kommen wir mal wieder zu dir. Wie hat es denn begonnen, dass du angefangen hast, Hörspiel zu machen? Das ist jetzt auch nicht gerade der einfachste Weg, um jetzt, sag ich mal, Fiktion zu machen. Und noch schlimmer wäre Film gewesen, aber wie bist du denn da hingekommen?
Genau, weil der Weg einfacher war und auch viel Zufall. Also ich wollte ja zum Film und hatte zwei Kurzfilme gedreht und hatte mit den Preisen gewonnen. Und bei dem zweiten Kurzfilm war das ein ProSieben-Regie-Award, den ich gewonnen hatte und durfte in 20:15 für ProSieben mit Fiona Mädel in der Hauptrolle drehen. Es war so eine Romantic Love und ich war ja schon immer düster und habe gesagt, aber ich will ja unbedingt zum Film, dann mache ich das und bin nach Berlin gezogen für 3 Monate und 2 Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma ProSieben zerstritten und das komplette Projekt ist geplatzt. Und ich habe 5 Jahre schon versucht, mit Werbefilmregie mich über Wasser zu halten, damit ich endlich zum Film komme. Und dann saß ich da, war völlig fertig. Und dann habe ich einen Synchronsprecher kennengelernt in Berlin, Jan-David Trönfeld, der meinte, du hast doch so einen Episodenfilm geschrieben, der Prinzessin, mach den doch als Hörspiel. Und dachte ich, das ist eine gute Idee, weil dann können die Produzenten das in ihrem Cabrio hören. Und dann haben wir das in Hamburg aufgenommen mit unterschiedlichen Synchronsprechern und Sprecherinnen und unter anderem auch Jens Wawitschek von den 3 Fragezeichen. Den habe ich gegen den Strich besetzt als Stalker. So. Dann war das Hörspiel fertig und dann habe ich alle Filmproduktionen geschickt und niemand wollte es machen. Da war ich wieder frustriert und dachte mir, okay, dann, ich habe ja ein tolles Hörspiel, dann schicke ich das Hörspiel an die Hörspiellabels. Überall hingeschickt, nur Absagen bekommen. Und dann war ich wirklich am Ende und dachte, muss jetzt wieder in die Werbung zurück, also es kann doch nicht sein. Und dann, 4 Tage vor Weihnachten, habe ich einen Anruf bekommen, da hieß, guten Tag, hier ist Sony BMG, wir haben eine Anfrage für Sie, wir schicken Ihnen eine Verschwiegenheitserklärung und dann melden wir uns wieder. Und ich dachte, was ist das? Das kam mir so wie Mission Impossible vor. Also, die können mir nicht sagen am Telefon, um was es geht. Dann kam das per Post. Ich habe das unterschrieben. Dann hieß, ja, der Jens Wawitschek, der hat wohl bei Ihnen bei einem Hörspiel mitgesprochen und der war so begeistert und hat Sie als Autor empfohlen, möchten Sie für die 3 Fragezeichen schreiben? Und da war ich natürlich, ja klar. Und so kam ich dann vor vielen, vielen Jahren zum Hörspiel und habe dann viele eigene Serien gemacht, Hörspielserien und auch für 3 Fragezeichen geschrieben.
Okay.
Was war die erste Folge für 3 Fragezeichen?
Die erste Folge war Hotel Luxury End, das war noch für die 3, weil die 3 Fragezeichen hatten ja diesen Rechtsstreit mit Cosmos zu der Zeit, weil beide Rechte daran hatten. Also Sony hatte die Rechte an den Originalgeschichten und den Figuren Jupiter Jones und Peter Crenshaw und Bob Andrews und Cosmos die nahmen Recht an die 3 Fragezeichen. Und deswegen war das sehr, sehr komplex. Und deswegen haben wir eben die 3, also nicht ich, sondern Sony, die 3 gemacht. Und deswegen haben sie auch Autoren gesucht. Deswegen war es genau zur richtigen Zeit. Aber der Moment, weil ich so, meine Hotel Luxury End ist eine Mitratefall gewesen, hatte es 2 CDs mit verschiedenen Tracks und ich habe eine Geschichte erzählt. Am Ende musstest du selbst entscheiden, was sie machen. Und dann hieß es, wenn sie diesen Raum untersuchen soll, geh auf CD 2, Track 14. Wenn sie lieber einen Cocktail trinken sollen, dann bleib auf diese CD Track 5. So, und dann musstest du immer hinherspringen, die CDs wechseln. Und das war sehr, sehr komplex, weil es waren ja 180 Minuten. Und dann wurde ich eingeladen zu Heike Dine Körting ins Studio, weil, das muss man ehrlicherweise sagen, es hat keiner durchgeblickt, weil es war wie so ein Riesenbaum. Ja, und ich durfte dann neben Heike Dine Körting setzen und mehr oder weniger auch die Regie machen, weil natürlich die Sprecher mich dann immer gefragt haben, sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Szene, was ist denn vorher passiert? Wie bin ich von der Haltung? Und das war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt mein beruflich schönster Moment. Nicht nur, dass ich da sitze, sondern dass auch die 3 Sprecher, mit denen ich aufgewachsen bin, das sprechen, was ich geschrieben habe. Das war schon toll,
Aha. Sind ja auch tolle Typen, ne? Sind ja auch tolle Typen, alle drei. Also ja,
total.
Andreas war ja bei uns zu Gast. Ich habe auf einer CD halt auch irgendwann mal Andreas angeschrieben, habe sofort eine Zusage bekommen, der Texte für eine Musik-CD von mir gesprochen. Und es gab überhaupt gar keinen Grund, warum er das machen müssen. Und er fand die Texte halt wirklich einfach so gut und macht dann auch solche Sachen. Und das zeichnet die halt auch aus. Aber die haben natürlich auch den Luxus, dass sie sich Sachen auch aussuchen können.
Ja, genau.
Ich habe dich wahrgenommen dann, wo du mit Monster 83, wo das so ein großer Erfolg war, dass man, wenn man irgendein nur Hörbuch gehört hat, konnte man da nicht dran vorbeigehen. Ich bin jetzt kein großer Mystery-Fan, aber das hat mich wirklich gepackt, weil es einfach auch verdammt gut produziert war, mit sehr viel Liebe produziert war und auch sehr spannend war. Wie bist du denn dann da dazu gekommen? Also erstens der Weg und zweitens, warum spielst du in den 80er Jahren?
Also erstmal ist es schön, dass du das hörst mit viel Liebe, weil da ist wirklich viel Liebe, Leidenschaft reingesteckt und schlaflose Nächte. Ja. Das kam, weil ich war noch 10 Jahre Verleger und hatte dann erst einen Hörbuchverlag und dann einen E-Book-Verlag und hatte die Idee für Monster 83 2014. Und zwar in dieser Zeit 2013, 2014, musst dir vorstellen, waren alle Thriller-Serien, die man geguckt hat, waren die Kommissare immer total kaputt. Die waren entweder Alkoholiker und es war extrem düster. Mhm. Und ich habe aber in der Zeit angefangen, wieder 80er-Jahre-Filme zu gucken. Also klar, die Spielberg-Filme. Und es war alles so Popcorn. Also es war alles ein bisschen überzeichnet. Es waren die guten Figuren und die bösen. Du wusstest genau, wer dran ist. Es war aber auch Humor mit drin. Es war richtig Popcorn. Und nicht so hyperrealistisch wie 2013, 2014. Und da dachte ich, das würde ich gerne mal als Hörspielserie machen. Was zu erzählen in 80er-Jahren, so wie das Gefühl, was ich früher hatte. Woran ich überhaupt nicht gedacht habe, was bestimmt mit einem der Erfolge war, also für mich war es einfach nur, ich wollte eine Geschichte machen, die ich selbst gern hören wollte, weil es sowas nicht mehr gab. Aber natürlich ist die Hörspiel-Community, weil wir alle in 18er aufgewachsen sind, ich frage Ende 70er, 80er, die fanden es natürlich toll, weil es plötzlich eine Möglichkeit gab, eine neue Geschichte zu hören in dieser Zeit. Und das war aber überhaupt nicht kalkuliert, sondern es war wirklich tatsächlich nur so, ich wollte das machen, was ich selbst gern hören wollte. Und dass es dann so ein Erfolg war, war halt unglaublich. Und mit Tommy zusammen, der das ja produziert hat, Tommy Schneefuß, wir haben da so viel Liebe reingesteckt, bisher in die kleinste Rolle. Also zum Beispiel weiß ich noch, wir hatten ja den Mechaniker Mike, der hatte in der ersten Staffel 3 Sätze. So. Und wir hatten aber so eine Top-Besetzung, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nicht irgendjemand nehmen, der fällt dann raus. Fragen wir Simon Jäger. So, und der sagt, mache ich. Und dann wusste ich, okay, ich habe Simon Jäger, dann wird der in der zweiten Staffel eine größere Rolle haben. Und so hat sich das immer entwickelt. Mhm. Und am Schluss waren ja bei den 30 Folgen so ungefähr jeder aus der Synchronbranche, den man kennt und nicht nur aus den 80ern dabei. Und das war halt toll. Und du konntest ja eben durch die Musik sehr, sehr viel auch erlebbar machen. Und es kam ja, Monster 1983 kam 2015 raus und ein Jahr später kam Stranger Things. Was total krass war, dass ich glücklich war, dass wir ein Jahr vorher kamen, sonst hätte jeder gesagt, Aber wie ich erfahren habe, dass es auch 86 spielt und auch 3 Jungs, da dachte ich, das ist ja verrückt. Also habe ich mehrmals schon erlebt,
Ja. Ja, ich finde Monster 3 auch schon deutlich besser als Stranger Things, aber Spirit und so weiter, alles schön und gut, aber ich fand, die haben das nicht so getroffen der Spannung war mir einfach nicht gegeben. Das war von vornherein klar, das geht hier nur um Mystery und ich erkläre dir alles nicht, was da passieren wird und so. Und bei dir fand ich, du hast diese Balance zwischen Realismus und Übersinnlichem, die ist ja eigentlich sehr gut gewahrt geblieben. So, man wusste nie genau, wo es jetzt steht und so. Und klar, irgendwann fällt da natürlich schon der Vorhang, aber das fand ich sehr, sehr gut gemacht.
Ich wollte eben so, klar, die ganzen Spielberg-Elemente mit drin haben, aber auch Stephen King-Elemente, aber auch ein bisschen Twin Peaks, so alles, was Cineasten, ich meine, klar, die Videothekzeit bei mir war natürlich sehr, sehr stark. Ich habe alles reingebracht, was ich selbst einfach gerne mochte. Und ich glaube, das Das spürt man auch, ja.
Ja, das ist ja auch sehr, sehr gut gelungen. Also ich fühlte mich da bei den Sachen, die ich gehört habe, so auch so ein bisschen an die Macabros-Zeit und so irgendwie erinnert. Ne? Also so Hörspiele, die ich auch wirklich geliebt habe.
Ja. Macabros, der Konga, der Menschenfrosch, das war so das Hörspiel, was mich so als 6-7-Jähriger extrem gegruselt hat.
Ja, also die waren so toll, die Sachen. Und da hast du auch vollkommen recht. Also ich finde auch so, dieser Humor ist so ein bisschen verloren gegangen. Und diese obskuren Charaktere, aber dann nicht immer nur kaputt, sondern auch wirklich auch mal lustig oder ne, das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ne?
Das stimmt.
Sehr schön. Also es hat wirklich einen ganz, ganz tollen 80s-Spirit, finde ich. Also für die Zuhörer, die da noch nicht reingehen, die müsst das unbedingt hören. Und das, ich bekomme zwar auch Geld von dem Iva dafür, dass ich das hier sage,
du bekommst kein Geld dafür, weil ich auch kein Geld bekomme, weil wir ja im Musikbereich sind. Also ihr seid ja sehr stark im Musikbereich. Dann der Klassiker. Natürlich habe ich Monster 83 als Total Buyout verkauft. Monster 83 hat eine goldene Schallplatte bekommen. Nein. Ich bin nicht dran beteiligt. Ja. Ich habe, also deswegen, so viel dazu. Ja. Das ist der Klassiker, ne? So das erste super groß erfolgreiche Album, das durch die Decke geht und du bist nicht dran beteiligt.
Ja, lass mal. Bist du auch reingefallen irgendwie auf so einen Malcolm McLaren, der dich richtig schön über den Löffel balbiert hat da. Jetzt kriegen wir eine Klage hier von Audible, wahrscheinlich.
Und goldene Schallplatte muss man sich ja bewusst sein. Im Hörspielbereich, ich habe mal geschaut, es haben irgendwie noch 4 Titel in den 20er Jahren bekommen, ne? Und du warst einer von denen und das andere war irgendwie Einschlaflieder für Kinder.
Ja, genau, und die ganze Zeit schon.
Die waren bestimmt auch gut.
Weil das geht ja immer noch nach CDs, ne? Man muss
CDs und Downloads, die du kaufen musst à la carte. Genau, jetzt hat ja Lübbe hat ja dann die CD-Boxen auch rausgebracht. Ja. Genau. Aber es ist tatsächlich schon sehr, sehr schwierig, weil auch selbst bei, es ist ja nie bei Spotify, es ist ja auch noch geschlossen gelaufen. Ja. Ja. Deswegen war das schon eine Herausforderung. Es ist auch so verrückt, wenn ich mir dann eine Staffel angucke und eine Staffel irgendwie 15.000, 5 Sterne hat. Ja. Das sind so Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann.
Krass, ne?
Und deswegen werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, so, oh, würdest du nicht noch eine 4. Staffel machen oder ein Spin-off? Aber ich möchte das gern ruhen lassen. Ich weiß noch, damals, wie ich E.T. geguckt habe, fand E.T. damals so toll. Und Spielberg gesagt, ich werde nie E.T. 2 machen. Das habe ich nicht verstanden. Heute verstehe ich es, weil du...
Ja.
Ich könnte ja Monster gar nicht mehr jetzt so schreiben, wie damals, wie vor 11 Jahren. Da war ich ein anderer Mensch, es war eine andere Stimmung. Es wäre nur was Aufgewärmtes, um dieses Gefühl zu haben. Und dann lasse ich das lieber. Du hast ja 30 Folgen, die man hören kann. Und dann ist gut. Und deswegen lass es unberührt.
Also weißt du hast ja wie ein Denkmal geschaffen und du kannst es aber auch wieder kaputt machen, indem und das haben ja viele Musiker auch geschafft, die dann mit Releases sich selber zum Einsturz gebracht haben, weil sie halt diese Liebe zu dem, was du machst, irgendwie zerstört haben mit Dingen, die da nicht reinpassen. Und jeder, ich meine, als Künstler willst du immer dich weiterentwickeln und was Neues machen, aber das kannst du ja auch unter einem anderen Label machen oder also mit einem anderen Künstlernamen oder halt ganz klar, es ist ein anderes Genre, es ist ein anderes Format. Und da bist du dann ja auch, du hast ja dann irgendwann angefangen, auch wirklich Romane zu schreiben. Mhm. Warum bist du diesen Weg gegangen, weg vom Hörspiel dahin? Was hat dich da angetrieben?
Auch da war das eher ein Zufall. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Aber wenn ich damit angefangen habe, ist es mir sehr schwer. Man muss dazu sagen, ich hatte in Deutsch eine 5. Das ist auch mal eine schöne Geschichte von Deutsch in 5 zum Spiegel-Bestseller-Autor.
Mhm.
Aber das hat mir tatsächlich so damals ein Trauma gegeben. Ich könnte nicht schreiben. Das war auch so, weil ich ewig lang brauche zum Schreiben. Mhm. In der Schulzeit war das schon so, wenn neben mir die Mädchen nebendran, wenn wir anfangen sollten zu schreiben, hatten die schon 3 Seiten geschrieben und ich hatte erst 10 Zeilen.
Mhm.
Ich war wirklich sehr langsam im Schreiben. Und 2020, also in den 2017, 18, 19 war ja im Streaming-Bereich mit Netflix und alle kamen plötzlich raus, Amazon Prime und alle haben Stoffe gesucht, händeringend.
Mhm.
Und haben dann auch gefragt, ob sie Monster als Serie machen können, Ghostbook als Serie. Das war dann richtig groß. Und 2020 im Januar hat mich eine Filmproduktion angesprochen, die das auch so toll fand. Er sagt, könntest du dir nicht vorstellen, für Netflix einen Film zu schreiben? Ich so, ja, klar, sofort. Das wäre ja eine tolle Weiterentwicklung. Wieder zurück zum Film.
Ja.
Nur 2020 kam Corona.
Mhm.
Und da wurde mir wieder alles weggenommen und es wurde nicht gedreht. Und ich hatte aber mir schon eine Idee überlegt, die man schön auf einer Insel im Wald spielen kann. Eigentlich ein Kammerspiel. Und dachte mir, okay, es wird nicht gedreht. Hörspiel ging auch nicht, weil auch keiner ins Tonstudio hatte. jetzt probierst du mal einen Roman zu schreiben. Mhm. Und habe dann angefangen und habe für eine Musterseite, das ist ja noch nicht mal DIN A4, du mhm. weißt ja, wie du,
ja.
6 Stunden gebraucht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, also 6 Stunden für eine Buchseite, da brauche ich nie Schriftsteller zu werden, das wird ja. nichts. Und ein paar Tage später, wie durch Zufall, habe ich gelesen, dass Ernest Hemingway auch nur eine Seite am Tag geschrieben mhm. hat. Und dann ja. dachte ich, Moment, wenn der eine Seite am Tag schreibt, dann kann ich das auch. Und wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, habe ich ja. in einem Jahr 365 Seiten. Und so habe ich es dann gemacht.
Ja.
Also ich habe das Buch nur geschrieben, weil ich eigentlich endlich mal was Physisches in der Hand haben wollte. Durch die ganzen 10 ja. Jahre Hörspiels ja. waren nur noch Download und ich wollte endlich mal was in der Hand haben, weil ich bin ein haptischer Mensch. So. Und dachte, ja, das kommt im kleinen Verlag raus und dann mache ich weiterhin Hörspiele. Das war
ja.
Nur kam der Debütroman so gut an, dass 5 Publikumsverlage es unbedingt haben wollten. Es gab einen Bieterstreit und die Summen wurden immer höher und 2-Buch-Vertrag. Ja. Und dann kam ich in einen Bereich, wo ich gesagt habe, okay, Moment mal, das ist so viel, wie ich jetzt für die Hörspiele bekomme. Das ist die gleiche Arbeit, weil für eine Staffel habe ich auch ein Jahr gearbeitet. Ja. Ich wage den Schritt. Und dann habe ich tatsächlich dann vor 6 Jahren den Schritt gewagt, zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch Romane und habe aber mir die Hörspielrechte immer behalten, damit ich daraus Hörspiele machen kann. Ja. Und ja.
Okay, aber das heißt, dein Debüt, das ist gar nicht bei DTV direkt erschienen, doch, sondern erst bei dem kleinen?
Nee, nee. Ich dachte, es soll beim kleinen Verlag rauskommen,
ja.
aber es waren dann große Verlage, die es haben wollten und ich konnte mir aussuchen, wo ich hingehe. Und ich habe mich dann für DTV entschieden, weil ich dachte, das ist noch der größte unabhängige Buchverlag.
Ja.
Da gehe ich da hin. Und dann habe ich da jetzt 5 Bücher. Genau, im Sommer kommt Düster raus. In 80ern.
Das ist ja nicht so ganz die Fortsetzung, wie ich verstanden habe, von Finster. Das spielt ja auch schon in den 80ern. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ja, jetzt lasse ich mal wieder einen Roman in den 80ern spielen? Auch rein Lust oder auch ein Stück weit Kalkül, um zu sagen, ah, jetzt gebe ich noch mal so ein bisschen was in die Richtung?
Nee, Kalkül gibt es bei mir gar nicht, überhaupt nicht, sondern es ist immer so der Drang, was ich erzählen will, was mich gerade in dem Moment erreicht. Zum Leidwesen meines Verlages, die mir immer sagen, nein, wir wollen dich gerne in die Schublade stecken. Das wurde bei jedem Buch wurde mir gesagt, nein, nein, jedes Buch von dir ist anders. Also mein erster Debütroman ist ein zarter Coming-of-Age-Roman eigentlich.
Ja.
Der zweite spielt ein Stalking in Berlin und ist knallhart mit expliziten Sexszenen. Ja. Der dritte Finster spielt in den 80er Jahren plötzlich und hat 12 verschiedene Perspektiven. Dann kommt der Tower, das spielt in der Jetztzeit, das ist ein KI-Thriller. Und jetzt, und dann sagt, nein, nein, du mach doch mal so wie Sebastian Fitzek jedes Buch. Ja. Ich sage, nee, kann ich nicht. Ich muss das, was ich erzählen möchte. Mhm. Und zu Finster kam das, dass mich immer der Film Es geschah am helllichten Tag mit Gerd Fröbe so fasziniert hat. Und dachte, das möchte ich gerne mal erzählen. Und was ich gemocht hatte an den 80er Jahren, dieses leicht überzeichnete. Und habe diesen Roman auch geschrieben, ohne dass der Verlag Bescheid wusste.
Ja.
Weil, wenn ich meinem Verlag gesagt hätte, übrigens hat der Roman 12 verschiedene Perspektiven, dann hätten die gesagt, das machen wir niemals. Weil 2 Perspektiven, das kann man ja noch. Ja, ja. Aber 12? Aber ich wollte so einen Seriencharakter im Buch.
Ja.
Weil ich sage, heutzutage gucken wir alle so viel Serien, dass wir verstehen, was das bedeutet, dass du in verschiedene Personen reingehst. Und das wollte ich erzählen. Und mich hat das auch genervt bei den anderen Büchern, dass du immer erreichbar bist durch Handy und alles. Ja. Und dachte mir, dann gehe ich wieder in 86. Und weil die Hauptfiguren 13 Jahre sind, genauso wie habe ich mich für 86 entschieden, weil ich dachte, dann kann ich aus der Sicht der Jugendlichen erzählen, wie ich mich damals gefühlt habe im Odenwald. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht und habe auch da die Figuren überzeichnet und auch Humor und skurril und da war alles drin. Und was ja das Spannende ist, ist, das Finster kam ja auch in Frankreich raus. Und da habe ich mich auch schon gewundert, was die Franzosen für ein Interesse haben aus einer Geschichte von 86 im Odenwald.
Ja.
Aber die mochten das, dass es auch aus Deutschland was zu lesen und auch eben in diese alte Zeit.
Ja.
Und das war gar kein Kalkül. Düster, was jetzt rauskam, ist Kalkül ein hartes Wort. Aber es war so, dass alle gesagt haben, sie mochten den Kommissar, den Ex-Kommissar Stahl, den alten Kommissar. Weil das war mir auch wichtig zu sagen, ja, ich habe jetzt nicht einen 30-jährigen Kommissar, sondern er ist halt schon 72 und sie heißt Hans-Jörg Stahl, wie Hans-Jörg Felmi.
Ja.
Und da sind die Anspielungen eigentlich auch die 50er, 60er mit drin.
Ja.
Aber es spielt 86. Und dann eine Liebesgeschichte zu einer 68-Jährigen, das ist sowas Besonderes. Ja. Das haben so viele gemocht, dass ich dann drüber nachgedacht habe und gesagt, okay, ich habe jetzt, mein letztes Buch war ein KI-Thriller, ich möchte gerne wieder zurück. Und zum ersten Mal habe ich wie eine Reihe eröffnet, zu sagen, und wollte mich da aber auch nicht wiederholen, habe dann gesagt, okay, der erste Roman, Finster, spielt im Odenwald, da verschwinden Jugendliche die ganze Zeit, schon immer, und der hat den Fall nie gelöst, und als ein 1986 wieder ein Jugendlicher verschwindet, geht er zurück in das Dorf Katzenbrunn, um den Fall zu lösen. Natürlich kann ich euch verraten, er löst natürlich den Fall in dem Buch, sonst würde man das Buch. Jetzt ist es, spielt düster, was im Sommer am 13. August rauskommt, 1987, also ein Jahr später. Und er lebt dort jetzt mit seiner Freundin und die 68-jährige Freundin und findet es ganz toll und kriegt einen Anruf von einer Nordseeinsel, von Liekenoog. Dort ist nämlich ein Mädchen aus dem Grand Hotel verschwunden, eine Angestellte. Und Geli, seine Freundin, will immer in Urlaub. Das ist lustig, Freundin zu sagen, wenn jemand 68 ist, aber seine Lebenspartnerin, die will immer in Urlaub und er hat keine Lust auf Urlaub. Und dann verbindet er das und sagt, er kann nicht zu zweit kommen ins Grand Hotel und meint sie, ja, okay. Und er verkauft Geli, seine Lebenspartnerin, ich habe hier den tollsten Luxusurlaub für dich organisiert, aber eigentlich will er den Fall lösen. Und allein diese Spannung zwischen den beiden, dass du denkst, oh Gott, wenn das rauskommt, Okay. Und das hat Spaß gemacht, ja.
Sehr schön. Das klingt schon sehr spannend. Man muss auch Finster nicht gelesen haben, um Düster zu verstehen. Ne?
Genau, das war mir total wichtig, weil ich finde es dann blöd, wenn ein neues Buch rauskommt und sagst, oh, ich muss jetzt erst das erste noch kaufen. Ja. Sondern du darfst den Ermittler, und ich spoilere auch nicht zum ersten Buch. Was aber auf jeden Fall wieder richtig drin ist, ist die ganze Musik aus den 80ern. Also was 87 dann auch lief. Also von, wenn in die Hafenkneipe geht, dann da läuft Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja. Es läuft aber auch Final Countdown. Es läuft Falco Genie, natürlich auch passend. Und deshalb macht mir halt Spaß, die Musikstücke reinzupacken. Ja. Und ich habe auf Spotify auch mal Playlisten für meine Bücher, wo du die ganzen Songs hören kannst,
Okay, cool. Ich habe gehört, gesehen, du schreibst im Wald. Ist das richtig? Ist das immer noch so?
Nein, es ist nicht mehr so tatsächlich. Ich habe in meiner kompletten Hörspielzeit im Wald geschrieben. Tatsächlich habe ich meinen Laptop mitgenommen, habe mich in den Wald gesetzt, habe mein Handy ausgeschaltet und habe dort geschrieben. Das war aber immer so, dass ich das zu Zeiten geschrieben habe, wo man super im Wald schreiben konnte. Das war nämlich immer von Anfang Mai bis Juni so. Und beim Roman hat sich das eigentlich eher immer im Winter gezogen. Und da war das viel zu kalt, dort zu schreiben. Aber was trotzdem noch ungewöhnlich ist, ich habe angefangen und schreibe auf der Schreibmaschine. Also tatsächlich, ja. Also ich hab hier auch zwei echte Schreibmaschinen stehen und habe eine Freeride. Das ist eine elektronische Schreibmaschine. Die sieht genauso aus. Ich meine, es nützt jetzt nicht, euch sie zu zeigen, weil eure Hörer...
Ich habe sie mal in einem Video gesehen, das ist mit so einem kleinen Display, ne?
Genau, es ist ein kleines E-Ink-Display und Tastatur. Sonst hat die gar nichts und funktioniert wie eine Schreibmaschine, weil wenn ich merke, zwei Zeilen oben drüber, ich habe einen Fehler gemacht, dann kann ich nicht mit dem Cursor hingehen, sondern ich muss alles weglöchen, bis der hinkommt. Und das überlegst du dir dann zweimal und sagst, nee, das mache ich nicht. Und deswegen schreibst du, fängst du an zu schreiben, und wenn ich an eine Stelle komme, wo ich recherchieren muss, drücke ich XXX und schreibe einfach weiter. Und so komme ich in einen totalen Schreibprozess, und das macht mir total viel Spaß, weil ich keine KI, kein Social Media, keine Mails habe. Und danach, wenn ich das da alles geschrieben habe, ist es auf dem Gerät gespeichert. Du kannst es dann per USB an den Computer anschließen oder dir sogar über WLAN zuschicken. Und dann lade ich es in mein Papyrus-Schreibprogramm und überarbeite das Ganze. Ja. Und das ist schon toll.
Und das ist noch ein aktuelles Produkt, Freeride? Also ich dachte jetzt, boah, das ist bestimmt ein uraltes Ding und irgendwann wird es dann...
Nee, es ist tatsächlich aktuell und du kannst sie immer noch kaufen. Sie sind nur über die Jahre immer teurer geworden, leider. Und ich habe von denen auch, glaube ich, 3 oder 4 Stück, weil die haben dir dann mal ein ganz schwarz rausgebracht. Ja. Das fand ich toll. Eine Hemingride, die ist gebürstetes Aluminium mit grünen Tasten. Okay. Das ist halt auch so richtig auf analog gemacht. Ich finde es auch total toll, auf Schreibmaschinen zu schreiben. Ja. Deswegen habe ich noch eine Hermes Baby von 1939 und so. Und auch ein Olympia. Nur wenn ich das hier mache, flippt meine Familie völlig aus. Weil es ist so laut und ich kann auch in der Bahn nicht schreiben. Ja. Und so war diese Entscheidung damit, weil der Anschlag ist wie aus den 80ern tatsächlich, wie eine Keyboard-Tastatur aus den 80ern. Ein schöner Sound, das ist mir auch wichtig beim Schreiben, dass du hörst, dass du arbeitest. Das finde ich, auch das Tolle daran. Ja.
Okay, schön. Eines habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, und zwar, du hast ja eben mal auch in der Videothek gearbeitet. Jetzt kennen wir ja die Situation, damals in den 80ern waren ja Videotheken überall und da gab es ja diese Filme hinter dem Vorhang und die vor dem Vorhang. Wie war das denn für dich, wenn du da gearbeitet hast und dann kamen die Jungs und haben diese Filme hinterm Vorhang da hingelegt? War dir das egal oder hast du dir gedacht, wie sind der drauf? Oder?
Nee, das war schon, da habe ich verrückte Sachen erlebt. Also zum Beispiel morgens, ich habe gerade um 9:30 aufgeschlossen, da stand schon der Erste vor der Tür und kommt dann keine 10 Minuten wieder runter, bei uns war das dann oben im Stock, der FSK 18, mit 6 Kassetten und hatte mir dann eine Stunde später wieder gebracht. Das war schon, dann nimmst du die Schlüssel auch mit spitzen Fingern entgegen. Verrückter war aber, einmal ist einer, da war auch früh morgens, war noch nicht viel los, oben verschwunden. Und war 2 Stunden verschwunden, ohne Kassette, und ist wieder gegangen. Da kannst du dir vorstellen, was da war. Dem haben die Cover gereicht. Das war schon, also die Zeit in der Videothek war toll. Ich habe damals auch tatsächlich auch da einen Film drüber geschrieben. Video Kings hieß das. Über die Zeit in der Videothek.
Ja, aber Video Kings, das sagt mir was. Ist der?
Ja, das ist das Verrückte daran. Ich habe bei meinem zweiten Kurzfilm hat Fabian Busch die Hauptrolle gespielt in meinem Kurzfilm. Und dann habe ich in der Videothek gearbeitet und habe dann dieses Buch geschrieben, Video Kings.
Ja.
Und habe Fabian Busch davon erzählt und habe gesagt, ich habe übrigens jetzt eine Kurzgeschichte, dich und Florian Lukas haben.
Ja.
Und dann so, das klingt ja total toll. Und das ist so verrückt, das ist wie bei Stranger Things. Keine 3 Wochen später meldet sich bei mir und sagt, Iva, ich muss dir was sagen. Ich bin gerade auf dem Set auf einem Filmdreh in der Videothek. Der Film heißt Video Kings und ich spiele die Hauptrolle. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Es heißt genauso wie das Buch, was ich geschrieben habe, mein Drehbuch, was ich geschrieben habe, und auch mit Fabian Busch in der Hauptrolle. Also es gibt so viele Zufälle. Die Serie Darkside Park, wie die rauskam, kurz danach, 3 Jahre später, kam raus Waymore Pines, die Serie. Haben auch alle gesagt, das ist ja original Darkside Park. Ich so, also das hab ich schon ganz oft erlebt. Aber das ist ja, ich plotte ja nicht. Ich schreibe immer drauf los. Ich habe nur eine Idee, einen Twist, und dann entwickelt sich alles beim Schreiben. Und woher diese Ideen bei der Schreibmaschine schreiben kommen, kann ich dir nicht erzählen. Aber ich glaube, es gibt halt weltweit so Ideen, die rumkommen und die zapfen verschiedene Leute an. Und selbst bei den Machern von Stranger Things musst du überlegen, hatten wir die Idee zur selben Zeit? Weil ich habe 2014 die Idee. Und 2015 kam das Hörspiel raus. Und 2016 Stranger Things. Das heißt, die brauchten ja viel länger, die Serie zu produzieren, als das Hörspiel. Und da zurückrechnen ist mir klar, wir hatten die Idee zur gleichen Zeit. Und es gibt ja auch von Disney und das große Krabbeln und Ants. Also, du 2 Animationsfilme haben mit einer Ameise als Hauptfigur, das zur gleichen Zeit rauskommt. Ja. Also, das sind so Sachen, die man einfach nicht erklären kann, weil wenn dann viele zu mir kommen und sagen, die haben deine Idee gestohlen und hinher.
Ja.
Nee, da hat keine Ideen gestohlen, sondern wir zapfen alle das gleiche, die kreativen Musen an, und wer dann schneller rauskommt, kommt schneller raus. Wie ich den Film Tremper gedreht habe, denn auch da, wir haben Skat den Film abgedreht, das war mit Justus von Donani und Fabian Busch, der Kurzfilm. Wir haben die letzte Klappe geschlagen, dann kommt der Oberbeleuchter zu mir und sagt, so, Iva, ich wollte es dir nicht vorher sagen, aber ich habe letzte Woche einen Kurzfilm gedreht, auch mit einem Tremper, mit Katja Riemann der Hauptrolle. Ist es nicht dein Ernst? Deswegen, also ich habe mein Leben begleitet das sehr, sehr oft,
Okay. Gut. Das heißt, du hast dann ja schon, obwohl es ja alles so ein bisschen nischig ist, könnte man meinen, dann doch wiederum so ein Stückengeschmack, der so ein bisschen in die Masse reicht, ne? Also der sowas wie Universelles hat, ne?
Ich vertraue da einfach rein. Es ist auch so, und ich kämpfe auch für die Ideen. Also zum Beispiel letztes Jahr kam das Buch Der Tower von mir raus, das ist der KI-Thriller. Da habe ich natürlich ein Jahr vorher geschrieben. Eigentlich ist es Rosemary's Baby. Weil ich finde, liebe Rosemary's Baby als Film und als Buch, und dachte, das muss ich eigentlich erzählen in der heutigen Zeit mit KI. Und habe das geschrieben, ich glaube 120 Seiten, und habe es dann dem Verlag gezeigt. Und mein Verlag hat gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Das war die mit KI, das interessiert keinen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist kein Problem, verstehe ich. Wir reden über ein Buch, was 2006, 2007 rauskommt. Aber ich schreibe dieses Buch, weil ich es schreiben muss. Ich habe es dann geschrieben, dann haben sie es dann doch rausgebracht. Und kurz bevor es rauskam, war ja das KI-Thema plötzlich immer präsenter. Und dann haben sie gesagt, oh, ist doch die richtige Zeit. Und ich weiß ja nicht, was zur richtigen Zeit kommt, aber ich weiß, was ich erzählen will oder warum. Ich kann das nie erklären. Aber es kam definitiv zur richtigen Zeit.
Ja, okay. Und ich wollte jetzt noch mal kurz zurück, Finster. Mhm. Als du da dem Verlag gesagt hast, ja, das spielt in den 80er Jahren und so, oder als sie das gemerkt haben, hatten sie da Vorbehalte jetzt nicht nur, weil du natürlich, weil es anders ist, sondern einfach nur, weil es in den 80ern spielt? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie da gar nicht verstehen, dass die Zielgruppe, die noch liest, eigentlich in den 80ern sozialisiert worden ist und dass man das bespielen kann. Aber ich glaube, die Verlage haben es noch gar nicht verstanden, oder?
Bei Finster war es genauso. Sie wollten Finster auch nicht machen. Ja. Also ich hatte das Buch schon fertig geschrieben. Ja. Sie hatten reingelesen, ich glaube 50 Seiten oder so. Und haben gesagt, ja, nee. Und dann habe ich auf der Buchmesse nochmal mit ihnen gesprochen und habe gesagt, wie weit habt ihr denn gelesen? Ja, 50 Seiten. Ich so, okay, dann zähle ich euch mal, was da drin vorkommt. Mhm. Bis zum Twist. Und dann saßen sie mit offenem Mund da, weil ich gesagt habe, diese Geschichte, die Finster bietet, die habe ich vielleicht mal alle 7 Jahre. Der funktioniert, dieser Twist funktioniert nur im Buch. Das ist sehr schwer zu verfilmen oder auch im Hörspiel.
Ja.
Und dann haben sie es eben doch gemacht und es hat ja, dieses Buch ist ja dann der erste Spiegel-Bestseller geworden. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich muss für meine Ideen kämpfen. Das ist einfach klar, weil ich kann ja nicht erwarten, dass andere das Gleiche sehen. Manchmal hat man das Glück, dass jemand das auch erkennt. Das gibt es ja umgekehrt, auch in der Musik, dass jemand, du machst deine Musik und jemand anderes hört und sagt, das ist es.
Ja.
Aber mir war es immer so, dass ich dafür kämpfen musste, dass ich immer sage, nein, das ist schon richtig so. Ja. Ich glaube, die 80er Jahre waren, glaube ich, für sie gar nicht das Problem. Ich glaube, sie hatten eher die Sorge, dass so viele Perspektiven mit drin sind, dass man sagt, na, die Leser, die verstehen das nicht.
Ja.
Und da war es so, wo ich gesagt habe, das glaube ich eben nicht. Ja, es kann sein, dass vor 10, 15 Jahren die Leute, das zu viel gewesen wäre. Aber wir sind alle mit Serien sozialisiert. Wir verstehen das schon. Also es hat sich, Geschichten erzählen hat sich ja auch verändert.
Ja.
Und das, genau diese Frage habe ich in Frankreich gefragt, wie ich in Paris beim Verlag war. Da hatten wir dann, da waren die ganzen Blogger und die Presse da. Und dann habe ich auch gefragt und gesagt, wie ist es denn? Hatten Sie Probleme, das Buch zu lesen? Da haben nämlich die Franzosen mit ganz großen Augen angeguckt. Wieso? Das ist völlig normal.
Ja.
Und das gemerkt, die Franzosen sind in Literatur ganz anders als im Deutschen. Vielleicht sind wir im Deutschen auch gar nicht anders. Es wird aber geglaubt, dass Leserinnen und Leser das ganz, ganz einfach brauchen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich aus der Serie kam und halt schon 60 Folgen Hörspiel gemacht habe, ist mir schon bewusst, wie ich was zu erzählen habe. Also mir war es ja wichtig, dass ich immer klare Namen habe und auch immer beim Einstieg immer noch mal erkläre, wenn dann sage ich nicht nur Stahl, sondern Ex-Kommissar Stahl, geht zur Tür. Dass wenn du eine Figur vorhattest, ach, das ist der Stahl. Oder jetzt in dem neuen Buch auf der Insel, da sind es noch mehr, ich glaube 16 Perspektiven.
Ja.
Und da steht ja immer oben drüber Friseurin Kerstin, Kutscher Martin. Und dann wird dir sofort klar durch den Beruf, jetzt weiß ich wieder, was ist. Also, dass ich, wenn du das Buch zur Seite legst, dass du sofort wieder drin bist. Und ich habe vom Hörspiel und vom Film erzähle ich auch tatsächlich gerne, auch zum Leidwesen meines Literaturagenten, gern für die letzte Reihe. Das ist, glaube ich, auch, weil ich filmsozialisiert bin. Das heißt, ich wiederhole auch manchmal gern nochmal Sachen, wo alle sagen, musst du nicht. Ich so, doch, weil wir haben heute nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne und niemand liest ein Buch am Stück durch. Und ich will den Leuten helfen, wenn sie eine Pause machen, dass sie reinlesen und sofort wieder alles auf dem Schirm haben. Weil es ändert sich über die Jahre alles.
Und ich glaube, das ist auch speziell, dass du halt Hörspiel gemacht hast, weil beim Hörspiel ist halt die Orientierung des Hörers elementar. Ne? Natürlich hast du verschiedene Stimmen, aber du musst ja trotzdem... Du kannst nicht so einfach wiederholen, das heißt, du musst immer eine klare Orientierung geben. Und da hat man das vielleicht gar nicht verstanden, dass du derjenige bist, der das in 12 Perspektiven erzählen kann und andere nicht, weil es dann nicht funktionieren wird.
Kommt mir in manchen Romanen ja auch vor. Das ist aber, was ich aus dem Hörspiel gelernt habe, gerade so was wie bei Monster 83, wo du so viele Figuren hast.
Ja.
Ich fange immer mit sehr wenigen Figuren an. In der kleinen Geschichte, und dann kommt eine weitere dazu und noch eine.
Ja.
Bis zu die kannst dann kommen die neuen. So ist es in meinem Buch auch, wenn ich zwischen den Perspektiven wechsle, beginne ich mal mit einer, dann kommt eine zweite, dann sitzt nur zwischen den beiden. Hab aber dann zum Beispiel in einer Perspektive von dem jungen Kommissar über den Kutscher Martin nur gesprochen. So, ich bin aber in der... Und irgendwann kommt der Kutscher Martin und ich erfahre seine Perspektive. Dann ist es nicht eine völlig neue Person für mich, sondern ich kenne sie nur aus anderen Augen. Und das macht ja auch so Spaß, damit zu spielen.
Spannend, ja. Also es erscheint am 13. August bei DTV. Man kann es jetzt schon vorbestellen,
ja,
weil der Podcast wird vor dem 13. August erscheinen. Aber ihr findet den Link dazu natürlich in den Shownotes. Es wird auch ein Hörbuch dazu geben. Ne?
Es gibt auch ein Hörbuch dazu, ja.
Ist es ein Hörbuch oder ein Hörspiel?
Das ist Hörbuch, aber mit zwei verschiedenen Sprechern. Einmal mit Reinhard Kuhnert, der ist schon 81 Jahre alt, der spricht sozusagen die Perspektive von Hans-Jörg Staaff, dem alten Ermittler. Ja. Und den ganzen Rest, das sind ungefähr ein Dreiviertel des Buchs, David Nathan.
Oh, sehr schön.
Ja, das höher geht's ja fast nicht.
Ja, das war sehr lustig. Ich wollte, David Nathan sollte eigentlich auch schon Finster lesen, komplett. Aber weil wir immer drüber gesprochen haben, weil uns ja so viel schon verbindet. Ja. Aber der war so zugebucht, weil er so viel hat, dass er allein, wenn er dann irgendwie wieder 30 Stunden Stephen King liest.
Ja.
Und dieses Mal habe ich frühzeitig Bescheid gesagt, kannst du bitte dir das blocken? Ja. Und diesmal hat es geklappt. Und ich war ja auch in Berlin für die Aufnahmen und der hat es richtig, also es war richtig, richtig gut. Also das Hörbuch, da freue ich mich auch drauf. Und das kann man dann auch bei Spotify, BookBeat und Audible hören.
Der ist sowieso ganz, ganz toll. Also speziell ist für dieses Genre, glaube ich. Also macht das richtig Sinn. Der hat die Lovecraft-Sachen, die waren so toll gesprochen. Ja. Also hypnotisch.
Ja, genau, weil er legt die Figuren so ganz dezent an. Ja. Also so genau, dass du die Figuren vor Augen hast. Also ich weiß auch noch, was ich toll fand, war, glaube ich, schon Stephen King mit dem Attentat. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte ist. Ich bin auf einer langen Autofahrt, ich bin im Auto sitzen geblieben, weil ich einfach weiterhin zuhören wollte, weil er die Figuren so gut erzählt,
Sehr schön. Ja, da können wir uns alle freuen, da reinzuhören oder reinzulesen, je nachdem. Aber da wir ja hier im Podcast sind, werden wahrscheinlich die Leute tendenziell eher hören wollen als lesen. Und dann sind sie mit beiden glücklich. Dann würde ich sagen, hast du nur eine Frage, Christian? Sonst können wir Lügen und Wahrheit.
Mit Sicherheit noch einige Fragen, aber an dieser Stelle machen wir das jetzt erstmal hier. Bin ich jetzt erstmal gespannt auf die Lügen und Wahrheiten.
Genau. Ich rekapituliere nochmal. Du bist von Nina Hagen auf ein Konzert angespuckt worden. Du hättest das Cover für Thorsten Fenzlau machen sollen. Da ist kurz drauf gestorben. Und für eine Werbekampagne hättest du einen Preis gewonnen, den Angela Merkel angesagt hat. Aber irgendwie wärst du gar nicht der Richtige gewesen. So.
Na, ich war 18 und ich habe überhaupt nicht mitgemacht bei dem Wettbewerb.
Okay.
Feinheiten.
Also, dann sage ich mal, dann gebe ich mal meine Tipps ab. Ich glaube, dass tatsächlich mit Nina Hagen, das halte ich für relativ wahrscheinlich. Ich glaube auch die Geschichte mit Thorsten Fenzlau und ich glaube nicht die Geschichte mit Angela Merkel. Du, Christian?
Ja, ich bin da bei dir in dem Fall. Also, ich glaube auch, dass die Merkel-Geschichte, obwohl... verwirrt genug wäre, aber egal. Nee, ich glaube auch, dass die Merkel-Geschichte nicht stimmt.
Ja.
Die Merkel-Geschichte ist wahr.
Okay.
Nein.
So, aber jetzt sagen wir mal genau, wie war das? Was ist da?
Bei Angela Merkel war es so, dass mein Vater tatsächlich die Auszeichnung bekommen hat für die beste Werbeanzeige und die Verleihung war in Frankfurt. Ja. Und Angela Merkel war noch nicht Bundeskanzlerin, sondern, ich glaube, Ministerium für, was war sie denn? Sie war Ministerin.
Mal Umwelt und der Rest weiß ich gar nicht mehr.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht mehr.
Sie auch nicht. Sie
weiß wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja.
Und sie hat dann sozusagen die Preisverleihung gemacht.
Ja.
Und mein Vater heißt Bernd Menge. Ja. So, und ich sitze mit meinem Vater da und wir sitzen in der ersten Reihe und da wird der Umschlag geöffnet. Sagt, ja, und der Preis geht für die beste Anzeige geht an Iva Menger. Und mein Vater und ich gucken uns an, so, was? Und dann ist wollte ich schon aufstehen tatsächlich so und hingehen. Und dann ist da mein Vater aber hingegangen und sagt, nee, da muss ich was vertauscht haben. Und Angela Merkel hat tatsächlich meinen Namen vom Publikum fälschlicherweise erzählt. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte.
Okay.
Und Thorsten Fenzlau ist auch wahr.
Okay.
Das war wirklich auch sehr tragisch, weil da war ich so, 18, 19, wollte unbedingt vom Design Plattencover machen. Und bin halt hingegangen und es war ein total tolles Gespräch. Und zwei Tage später höre ich, es tödlich verunglückt. So. Mhm. Also es war schrecklich.
Schrecklich.
Und bei Nina Hagen stimmt das nur halb. Weil Nina Hagen wollte nämlich auch ein Cover für sie machen. Mhm. Und war im Steinbruch-Theater und hatte dann auch Entwürfe gemacht. Und dann kam sie an, das ist ja wirklich verrückt, mit so einem wirklich dicken Auto, Mercedes, BMW, keine Ahnung, ist halt vorgefahren, weil das Steinbruch-Theater ist ja wie die Krone auch so wirklich eine Bühne, 30 Zentimeter hoch. Mit einem Pelzmantel ist sie ausgestiegen und als Punk auf die Bühne gekommen Und die stand wirklich nur einen Meter vor ihr entfernt. Ja. Und die hat aber nie gespuckt. Und danach bin ich hingegangen und habe dann gesagt, ich würde gern Cover für sie machen. Und das fand sie auch sehr spannend. Und hat mir dann eine Visitenkarte gegeben, wo ich dann irgendwas hinfaxen könnte. Und das habe ich mich dann aber dann nicht mehr getraut. Aber das mit dem Spucken ist gelogen.
Ja, dann. Ja, weil
wissen wir da jetzt auch Bescheid. Sieht
also, du kannst da die Leute sehr gut in die Irre führen.
Ja.
Das ist sein Job.
Ja. Genau, ja.
Perfekte falsche Fährte gelegt hier für uns. Ja. Ja, war sehr schön, mir sehr gut gefallen. Und, ja.
Hat viel Freude gemacht bei euch im Podcast. Vielen Dank.
Ja.
Und das bei 38 Grad im Schatten.
Ja, genau.
Kannst gerne wiederkommen.
Sehr gerne.
Ja, dann war's das von unserer Seite und vielen Dank, Iva. Ja, und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ciao.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.